Gehirnentzündung klingt nicht so gut, kann man sich vorstellen. Die gute Nachricht ist, dass der Großteil dieser Infektionen asymptomatisch sind. Also nur etwa einer von 250 Fällen führt zu Symptomen.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo, willkommen bei dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 11. September 2025 in einem Flughafenhotel in Tokio Narita. Und weil wir gerade in Japan sind, haben wir gedacht, ich mache eine Episode über ein Virus, das hier vorkommt, das vielleicht für Mitteleuropäer weniger interessant ist, wenn man in Mitteleuropa bleibt, aber von dem man vielleicht wissen sollte, wenn man in Südostasien oder in Ostasien unterwegs ist, inklusive Japan. Und zwar werden wir über die japanische Enzephalitis oder die japanische B-Enzephalitis sprechen. Die Erkrankung wird von einem Flavivirus verursacht. Flaviviren kennen wir schon, wir haben ja mal über das FSME-Virus gesprochen. Flaviviren sind etwa 40 bis 60 Nanometer im Durchmesser. Die haben ein einzelsträngiges, positiv orientiertes RNA-Genom. Das heißt, es kann direkt in Protein umgeschrieben werden und das Genom ist eingepackt in eine Fetthülle, in eine Lipidhülle und in dieser Lipidhülle sitzt das E-Protein, also Envelope-Protein, das Oberflächenprotein und es ist sehr regelmäßig angeordnet. Das ganze Virus hat ein sehr regelmäßiges Aussehen im Elektronenmikroskop. Es schaut aus wie ein kleiner infektiöser Handball, eigentlich sehr hübsch. Ja, wie gesagt, das ist ein Flavivirus. Das typische Flavivirus, mit dem ist das japanische B-Enzephalitis-Virus auch verwandt, ist das Gelbfiebervirus und das ist auch namensgebend. Gelbfieber verursacht eine Hepatitis, eine Leberinfektion und da können sich die Haut und die Augen gelb färben. Und Flavi heißt im Gelb auf Latein und daher kommt der Name. Also das japanische B-Enzephalitis-Virus ist mit Gelbfieberviren verwandt. Ist deshalb ein Flavivirus, ist aber auch mit FSME verwandt und sehr nah verwandt mit dem Westnil-Virus. Es gibt da ziemliche Diversität von diesem japanischen B-Enzephalitis-Virus. Ich glaube, es sind 7 Genotypen beschrieben, die alle im südostasiatischen Raum und im asiatischen Raum zirkulieren. Die Erkrankung ist das erste Mal in Japan 1871 beschrieben worden. Man hat dann ein Isolat gewonnen, 1924. Es hat dann aber zeitlang gedauert, bis man draufgekommen ist, das ist ein Virus und das charakterisiert hat. Ich glaube, 1935 ist das fertig charakterisiert worden. Und man hat dann in den späten 30er Jahren auch schon angefangen, Impfstoffe zu entwickeln, beziehungsweise man hatte eine gute Idee von der Ökologie des Virus, wie es sich ausbreitet und wie es zu Infektionen kommt. Übertragen wird das Virus von Stechmücken. Großteils von Culex tritianorhynchus, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist also eine Mücke, die auch mit unseren Culex-Mücken verwandt ist. Aber das kann auch von vielen anderen Mücken übertragen werden, unter anderem von Aedes-Mücken und Anopheles-Mücken. Und es gibt da sehr starke Assoziation mit Reisfeldern, kann man sich vorstellen. Da gibt es Mücken, weil da ist Wasser. Und mit Reihern und anderen Wartvögeln. Und die sind das natürliche Reservoir. Das heißt, die Viren vermehren sich in diesen Reihern, in diesen Wartvögeln, die in den Reisfeldern vorkommen oder auch in Sumpfgebieten. Gibt es viele Mücken durchs Wasser und dann wird das weiter übertragen. Und das kann weiter übertragen werden direkt auf Menschen. Schweine sind aber auch sehr anfällig. Und in Schweinen repliziert das Virus, also vermehrt sich das Virus recht stark. Und wenn dann die Schweine wieder von Stechmücken gebissen werden, dann kann es zu einer Weiterübertragung auf Menschen kommen. Und das ist oft der Fall, dass die Schweine das vermehren, das aufamplifizieren. Und man kann sich vorstellen, Wartvögel, in einem Reisfeld gibt es vielleicht nur ein paar, aber wenn man so einen großen Schweinestall hat, da kann es schon zu einer großen Menge von Virus kommen und dann eben zu einer Weiterübertragung zum Menschen. Man kann das verhindern, indem man die Schweine impft und das wird in einigen Ländern in dieser Region auch gemacht. Ja, bei Schweinen kommt es zu Symptomen und zwar oft, wenn die trächtig sind, zu Totgeburten. bei männlichen Schweinen zur Sterilität. Das Virus kann in den Hoden replizieren. Die kriegen dann sehr groß angeschwollene Hoden und sind dann eben steril. Aber es gibt auch neurologische Symptome. Und das ähnelt dann eher den Symptomen bei Menschen. Ja, bei Menschen kommt es zur Infektion durch den Stich mit einer dieser Stechmücken. Kommt es zu einer Virusvermehrung an der Einstichstelle. Und was bei diesen Flaviviren und Alphaviren eben immer so gefinkelt ist, wenn man von einer Stechmücke gestochen wird, dann beißt das, ne? Das juckt und dann kratzt man. Und die Stechmücke injiziert natürlich auch Speichel in die Einstichstelle. Und das ist natürlich auch was, was körperfremd ist. Und das zusammen mit dem Jucken und Kratzen führt dann dazu, dass da angeborene Immunzellen hinschwärmen, um nach dem Rechten zu sehen. Unter anderem Makrophagen, also das sind natürliche Fresszellen. Ja, und die kommen dann zu der Einstichstelle und das Virus infiziert dann diese Zellen. Und die verbreiten sich dann leider im ganzen Körper und mit sich das Virus. Und im Fall von japanischer B-Enzephalitis kann es dann eben zur Ausbreitung des Virus bis ins Gehirn kommen. Enzephalitis, also Gehirnentzündung, das beschreibt eben diese Erkrankung recht gut. Und das Problem ist eben wirklich, dass unser eigenes Immunsystem dazu beiträgt, dass das Virus im Körper verbreitet wird. Gehirnentzündung klingt nicht so gut, kann man sich vorstellen. Die gute Nachricht ist, dass der Großteil dieser Infektionen asymptomatisch sind. Also nur etwa einer von 250 Fällen führt zu Symptomen. Wenn man es asymptomatisch kriegt, passiert im Prinzip gar nichts und man hat dann im Prinzip Immunität, falls man nochmal gestochen, nochmal infiziert wird. Aber es gibt etwa 70.000 symptomatische Erkrankungen weltweit jedes Jahr. Die Mortalitätsrate, die Sterberate ist recht hoch. Von diesen 70.000 symptomatischen Erkrankungen sterben 20.000. Also wenn man es mal symptomatisch hat, ist blöd. Also man kriegt den Stich von der Stechmücke, dann kommt es zu einer Inkubationszeit, die so zwischen 2 und 28 Tage, im Normalfall eher so 1 bis 2 Wochen, 5 bis 15 Tage. Und dann kommt es, wenn das symptomatisch wird, erstmal zu relativ grippeähnlichen Symptomen, Fieber, Kopfweh, Schüttelfrost. Und man muss auch dazu sagen, dass Kinder öfter betroffen sind. Bei Erwachsenen ist es oft so, die hatten, wenn sie in der Region leben, oft schon eine asymptomatische Infektion als Kind. Und dann sind sie eher geschützt, wenn sie das nochmal kriegen, wenn sie sich nochmal infizieren, sind sie im Prinzip wieder asymptomatisch. Kindern ist halt oft das erste Mal und deswegen sieht man mehr Fälle in Kindern. Man muss aber auch dazu sagen, wenn es jemand Älteren erwischt, gerade ältere Personen und die eben keinen Schutz haben, dann kann es eher zu schweren Fällen kommen. Gut, aber es gibt mal die erste Phase mit Fieber, Kopfweh, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen vielleicht oder Gliederschmerzen grundsätzlich. Und dann dauert es 1 bis 6 Tage, bis es dann wirklich zu neurologischen Komplikationen kommt, zu der Enzephalie. Da gibt es dann Krampfanfälle, Kopfweh, Erbrechen, steifes Genick ist ein Anzeichen, dass es zu dieser Phase kommt. Und wie gesagt, da schaut es dann eher nicht so gut aus. Da sterben leider relativ viele der Infizierten dran, wenn sie in diese Phase kommen. Wenn man es überlebt, eigentlich auch nicht so toll. Die Aussicht, 40% der Überlebenden haben lang anhaltende Probleme. Da kann es zu Hörschäden kommen, wirklich auch zu Taubheit. Und was auch beschrieben ist, ist, dass man psychologische Probleme bekommt. Also es ist gut, wenn man sich davor schützt und in den betroffenen Gebieten gibt es auch große Immunisierungsprogramme mit Impfstoffen, um eben die Bevölkerung vor der Infektion zu schützen. Das Gute ist, im Menschen vermehrt sich das Virus jetzt nicht so besonders gut und deswegen kommt es nicht zu einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Und das ist super, das ist anders als bei Dengue zum Beispiel. Das ist auch ein verwandtes Virus, wo es Mensch-zu-Mensch-Übertragung gibt und wo es dann zu großen Ausbrüchen in Städten kommt, weil die Übertragung von Mensch zu Mensch stattfindet. Das passiert hier nicht. Hier ist die Gefahr eher im ländlichen Raum, also wo es eben Reisfelder gibt, wo es Schweine gibt. Wo kommt das Virus vor? wie schon gesagt, Südostasien bis Ostasien, also das Verbreitungsgebiet beginnt so in Pakistan, über Indien, ganz runter Richtung Indonesien, Papua-Neuguinea, der Norden von Australien ist betroffen und dann geht es aber ganz rauf bis Japan, Korea, Süden von Russland im ostasiatischen Raum. China ist natürlich auch stark betroffen und vor allem auch Urlaubsdestinationen wie Thailand, Philippinen, Laos, Kambodscha. Also da muss man aufpassen, wenn man sich im ruralen Raum bewegt. Grundsätzlich in Städten ist das Risiko recht gering, eben deshalb, weil es keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gibt, weil es in Städten wenig Schweine gibt und es gibt wahrscheinlich ab und zu Wasservögel oder Bartvögel, aber grundsätzlich, wie gesagt, ist das Risiko in Städten sehr gering. Man kann was dagegen tun und wenn man in diese Gegenden reist und vorhat, sich viel am Land aufzuhalten und vor allem längere Zeit am Land zu verbringen, dann kann man sich impfen lassen. Da kann man mit einem Hausarzt reden, beziehungsweise mit einem Reisemediziner. Impfstoffe sind in Deutschland wie in Österreich, aber auch in der Schweiz erhältlich. Man muss eben nur vorher informieren, das planen, dass man sich vor der Reise impfen lässt und dann sollte es eigentlich ganz okay sein. Die Impfstoffentwicklung hat, wie gesagt, schon in den 1930er Jahren begonnen. Es gibt lebend abgeschwächte Impfstoffe und inaktivierte Impfstoffe, die beide recht gut funktionieren. Am Anfang hat man eben nicht gewusst, wie man das Virus vermehren soll und hat dann rausgefunden, wenn man das, und das klingt jetzt ziemlich ekelerregend, wenn man das ins Gehirn von Babymäusen injiziert, dann wächst das Virus dort. Und wenn man dann diese Gehirne erntet, kann man das Virus daraus reinigen und inaktivieren und daraus einen Impfstoff herstellen. Das wurde auch gemacht. Moderne Impfstoffe werden natürlich in der Zellkultur hergestellt, Bioreaktoren. Das funktioniert mittlerweile schon ein bisschen anders. Und das sind eben die Impfstoffe, die momentan verwendet werden. Die funktionieren recht gut. Und vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass einer dieser Impfstoffe von der Firma Intercell mitentwickelt worden ist. Intercell ist eine Firma, die in Wien gegründet wurde. Die ist mittlerweile zur Firma Valneva geworden. Also Valneva ist eine französisch-österreichische Firma. Und das ist eben einer der Impfstoffe, der verwendet wird. Also, wie gesagt, interessante Erkrankung, interessantes Virus, über das man sich als Mitteleuropäer eigentlich keine Sorgen machen muss. Man sollte aber davon wissen, wenn man eben in den asiatischen Raum reist und dort Zeit am Land verbringen will. Wie gesagt, gibt eine gute Impfung, kann man was dagegen tun. Reden Sie einfach mit Ihrem Hausarzt oder einem Reisemediziner. Ja, und das war's auch schon mit unserer Virologisch-Folge vom Flughafenhotel Tokio Narita. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn es Fragen gibt, bitte ein E-Mail an virologisch@podcastwerkstatt.com. Danke, ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.